Ich möchte uns die Hauptperson des Predigttextes ein wenig vorstellen. Naaman. Naaman war in seiner Zeit, damals in der Antike, lange vor der Geburt Jesu Christi, einer der erfolgreichsten, wichtigsten und einflussreichsten Männer. Naaman hatte eine wirkliche Bilderbuchkarriere hingelegt. Wir lesen in dem Predigttext von heute, Naaman war der Heerführer des Königs von Syrien. In manchen Bibelübersetzungen auch Aram, so hieß das Land damals. Das heißt, er war der oberste Befehlshaber der syrischen Streitkräfte und damit bekleidete er damals auch eine sehr hohe politische Position, vergleichbar etwa mit der eines Ministerpräsidenten heute. Der König vertraute ihm und oft trat er gemeinsam mit Naaman in der Öffentlichkeit auf. Naaman, so heißt es, wurde von seinem Herrn, also dem König von Syrien, sehr geschätzt. Und in diesen hebräischen Worten der Bibel, im Grundtext schwingt mit, dass Naaman außerordentlich reich war, dass er über große Kompetenz verfügte und enormen Einfluss hatte. Deswegen schätzte ihn der König über die Maßen. Und zum Reichtum, nur mal etwas später in dem Bibeltext im 2. Könige 5, lesen wir, dass er mal locker 300 Kilogramm Silber, 66 Kilogramm Gold und 10 erlesene Festgewänder als Honorar locker machen konnte. Ich habe das mal so versucht umzurechnen, also es war schon eine knappe 500.000 Euro, die er da auf den Tisch legen konnte. Und dann heißt es weiter, auch sonst war Naaman sehr angesehen. Wörtlich übersetzt meint das, er war jemand, der überall mit erhobenem Gesicht auftreten konnte. Da gab es nichts Zweifelhaftes über ihn zu sagen. Keine Affären, keine Skandale, keine Fehleinschätzungen, denn, so heißt das weiter im Text der Bibel, durch ihn hatte Jahwe, also Gott, den Syrern zum Sieg verholfen. Ganz interessant, ne? Die Syrer, die Aramäer, waren damals ein Volk neben Israel und sie waren Feinde von Israel. Sie fielen in das Land oft ein. Und doch heißt es, Gott hatte dem Syrer Naaman geholfen. Und Naaman war, so heißt es dann als letztes, ein Kriegsheld. Und da klingt an in der Formulierung im biblischen Grundtext im Hebräischen, dass Naaman fit war. Ein durchtrainierter Körper, blendende Reflexe, ein starker Kämpfer, der in brenzligen Situationen den Überblick behielt und mit sicherem Instinkt die richtige Entscheidung für sein Heer traf. Ich stelle mir das so vor, an seiner Uniform reihte sich Orden an Orden. Abzeichen, mit denen er schon geehrt worden war. Naaman hatte viel erreicht. So ziemlich alles, was man damals in seinem Land unterhalb der Position des Königs erreichen konnte. Aber, so heißt es, er war aussätzig. Dieser kleine Satz, also im hebräischen Text ist das frappierend, das ist nur ein einziges Wort. Nach all dem, was vorher gesagt wurde über seine Verdienste, seine Fähigkeiten, was er erreicht hatte. Dieses eine Wort, dieser eine Satz stellte all das in Frage. Allen Ruhm, alle Anerkennung, allen Besitz, alle Ehrung, alle Ämter. Aussatz, das meinte Naaman, war vom Tod gekennzeichnet. Mit Aussatz bezeichnete man damals rasch um sich greifende Hautkrankheiten, zum Beispiel auch Lepra. Und wir schauen uns das mal an, wie das so aussehen kann. Das waren Krankheiten, Aussatz, das waren Krankheiten, die ihre Opfer langsam verkrüppelten, entstellten. Und da ist noch ein weiteres Bild, glaube ich, schließlich zum Tode führten. Ja. Aussatz, das Wort klang in den Ohren der Menschen damals so, wenn wir heute hören, unheilbar an Krebs erkrankt. Todesurteil. Ohne Chance zu entkommen. Und das Schlimmste damals war, die Angst vor der Ansteckung führte dazu, dass man die Kranken ausschloss, dass man sie ächtete. Sie waren in totaler Quarantäne, so war es in Israel und in Syrien wird es ähnlich gewesen sein. Lass uns an dieser Stelle noch mal einen kleinen Moment nachdenken. Warum war der Naaman eigentlich so erfolgreich? War ihm das alles zugefallen? Ganz sicher nicht. Sicherlich war er begabt und geschickt, aber um diese Erfolge zu erreichen, die er hatte, hat er über lange Zeit Spitzenleistung abliefern müssen. Da hat er sein Bestes gegeben, war immer wieder an seine Grenzen und darüber hinausgegangen. Warum hat er das gemacht? Hatten ihn Geld, Sex und Macht gelockt? Sehnte er sich nach dem Gefühl von Sicherheit, das ihm Erfolg und Geld gaben? War der Applaus sein Motor oder die Anerkennung des Königs? Oder war es so, wie der Autor C.S. Lewis in seinem Essay Der innere Ring geschrieben hat, dass ihn diese Lust, dieses Verlangen danach dazuzugehören, zu einem kleineren inneren Kreis angetrieben hat? 4 bis 5 Leute, die wirklich Bescheid wissen, die wirklich das Rad drehen, und er gehörte dazu. War es das, was ihn angetrieben hat? Wir wissen es nicht. Wie auch immer, all das, was er gesucht hat, was ihn motiviert hatte in seiner beispiellosen Karriere, wofür er gearbeitet hatte, das war jetzt weg in weite Ferne gerückt. Er war raus aus dem Spiel. Der Schatten des Todes war auf ihn gefallen. Er würde alles verlieren. Und lass mich an dieser Stelle auf diesen Sonntag, den wir heute haben, zu sprechen kommen. Thomas Körner hat das in der Einleitung des Gottesdienstes ganz am Anfang gesagt, Ewigkeitssonntag oder auch Totensonntag. Ein Sonntag im Kirchenjahr, an dem an die Verstorbenen gedacht werden soll. Ein Tag, an dem der Tod in den Blick kommt. Und der Tod, den verdrängen wir ja oft. Bei der Vorbereitung für meine Predigt habe ich einen Spaziergang hier in Körne gebracht, der mich auf der von der Tannstraße am Hospiz, am Ostpark vorbeigeführt hat und der mich dann über den Ostfriedhof führte. Mich hat diese Vorstellung bewegt. Da stehe ich vor dem Hospiz und nur wenige Meter vor mir entfernt sind Menschen, deren Leben bald zu Ende sein wird, die letzten Tage ihres Lebens wissen und sie wissen das und alle anderen im Hospiz auch. Und da war ich auf dem Friedhof und dann habe ich die Grabinschriften gelesen. Manche der Verstorbenen sind 90 Jahre alt geworden, andere nur 40. Und bei jedem Einzelnen kam der Tod und stellte alles in Frage, setzte alle Arbeit, allen Freundschaften, aller Liebe, allen Beziehungen, allem Kämpfen ein Ende. Und so wird das auch bei dir und bei mir sein. Und was machst du, was mache ich, wenn der Schatten des Todes fällt auf uns und wenn alles, wofür wir uns eingesetzt haben, was unser Leben ausmacht, in Frage gestellt wird? Und jetzt schauen wir uns mal an, wie der Naaman mit dieser Situation umging. Naaman macht sich auf die Suche. Ursprünglich habe ich die Predigt überschrieben, ein erfolgreicher und mächtiger Mann macht sich auf die Suche nach Gott. Aber dann habe ich gedacht, das stimmt nicht. Deswegen habe ich die Worte auf Gott gestrichen. Nein, er macht sich auf die Suche nach einem Ausweg. Er denkt sich, das kann doch noch nicht das Ende sein. Da muss doch noch was zu drehen sein. Dabei greift er nach jedem Strohhalm. Ich bin sicher, Naaman hat alle Ärzte, alle Heiler, alle Heilpraktiker, alles, was es in seinem Land gab, gecheckt, vergebens. Es gab keine Chance auf Heilung für ihn. Aber dann ist da dieses junge Mädchen, eine Sklavin, seiner Frau aus Israel entführt. Ich lese Vers 2. Bei einem ihrer Raubzüge nach Israel hatten die Syrer ein junges Mädchen entführt. Das war als Sklavin zu Naamans Frau gekommen. Einmal sagte sie zu ihrer Herrin: Wenn mein Herr doch zu dem Propheten gehen könnte, der in Samaria wohnt, der würde ihn von seinem Aussatz heilen. Sie erzählt also von einem Propheten, von Elisha in Samaria, der soll Wunder vollbringen und seinen Aussatz heilen können. In seiner verzweifelten Situation ist diese Nachricht für Naaman wie ein Fünkchen Licht in rabenschwarzer Nacht. Und wir lesen weiter, da ging Naaman zu seinem Herrn und berichtete ihm, was die junge Israelitin gesagt hatte. Und der König antwortete: Geh doch hin, ich werde dir einen Brief an den König von Israel mitgeben. Und so macht sich dann Naaman auf den Weg, um sich vom Propheten Elisha heilen zu lassen. Und mit sich nimmt er diese 300 Kilogramm Silber, 66 Kilogramm Gold, 10 Festgewänder, viel, viel Geld. Und mit sich nimmt er ein Empfehlungsschreiben, in dem es heißt: Wenn dieser Brief zu dir kommt, ein Brief also an den König von Israel, dann sollst du, König von Israel, wissen, ich habe dir meinen Diener Naaman geschickt, damit du ihn vom Aussatz befreist. Und so geht Naaman direkt zum König von Israel, gibt ihm den Brief und bietet ihm die Geschenke an. Naaman erwartet, dass die großzügigen Geschenke und dass das Empfehlungsschreiben seines Herrn, des Königs, den König von Israel dazu bewegen wird, dem Propheten den Auftrag zu geben, ihn zu heilen. Er denkt sich: Ich werde geheilt, weil mein König diesem König einen Brief geschrieben hat, weil ich die richtigen Beziehungen habe, auf höchster Ebene. Naaman denkt sich: Ich werde geheilt, weil ich viel Geld auf den Tisch lege. Merkt ihr, welche Vorstellung Naaman von Gott hat? Gott tut, was der Prophet will. Denn das war ihm mit Sicherheit klar, dass bei einer Heilung übernatürliche göttliche Kräfte ins Spiel kommen müssten. So, und der Prophet, der tut das, was der König will. Gott als Marionette auf der untersten Ebene. Naaman hat nicht verstanden, dass er es hier mit einem ganz anderen Gott zu tun bekommt, als er ihn sich bisher vorgestellt hat. Naaman glaubt, dass Religion eine Art von sozialer Kontrolle ist. Wenn du ein gutes Leben führst, dann muss dich Gott segnen. Dann müssen dich die Götter segnen und dir Erfolg und Wohlstand geben. Und deswegen geht er davon aus, dass die mächtigsten und erfolgreichsten Leute in einer Gesellschaft die sind, die Gott besonders nahe sind, die alles von Gott bekommen. Und deswegen geht er eben auch direkt zum König und nicht, wie es die hebräische Sklavin gesagt hat, zum Propheten. Und das alles kennt ja Naaman aus seiner Karriere. Immer an die Chefetage wenden und Geld öffnet jede Tür. Der König von Israel, als er diesen Brief liest, den Naaman mitbringt, ist alles andere als begeistert. Wir lesen: Als der König von Israel den Brief gelesen hatte, riss er sein Obergewand ein und rief: Bin ich denn Gott, dass ich Macht über Tod und Leben hätte? Verlangt der doch tatsächlich von mir, einen Menschen vom Aussatz zu befreien? Das sieht doch jeder, dass er nur einen Vorwand sucht, um Krieg anzufangen. Der König von Israel ist im Dilemma. Er weiß, dass der syrische König kein Verständnis dafür haben wird, dass der Gott Israels anders ist. Dass er als König Gott keinen Auftrag geben kann. Dass er Gott sagen kann, was er zu tun hat. Der Gott, von dem die Bibel spricht, ist kein Gott, den wir an der Leine führen könnten, den wir kaufen könnten oder dem wir sagen könnten, was er zu tun hat. Der Gott, von dem die Bibel spricht, ist kein Gott, den wir mit harter Arbeit und Hingabe beeindrucken, verpflichten könnten, uns dann zu helfen. An Naaman wird deutlich, wie schwer wir uns tun, wenn wir nach Gott suchen. Selbst die besten und erfolgreichsten Menschen unter uns haben keine Ahnung, wie sie Gott suchen, ihn finden und ihm begegnen könnten. Angebote machen, viel Geld geben, Beziehungen spielen lassen, die Chefetage aufsuchen. So kann man Menschen beeindrucken. Aber so kommen wir, wenn wir Gott suchen, nicht weiter. Naaman sucht einen zahmen Gott, aber der Gott Israels ist ein wilder Gott. Naaman sucht einen Gott, der verpflichtet ist, ihm zu helfen, wenn man ihm genügend gibt. Aber hier stößt er auf einen Gott, der, wenn er gibt, ganz unverdient schenkt, aus Gnade. Naaman sucht einen privaten Gott, mit dem man so, der eine so, der andere so ins Geschäft kommen kann. Aber hier hat er es mit einem Gott zu tun, der für alle da ist, ob wir das akzeptieren oder nicht. Und jetzt kommt die Wende, das Umdenken für Naaman. Der Prophet Elisha kommt ins Spiel. Als der Gottesmann Elisha davon hörte, was am Hof des Königs geschehen war, also der Besuch von Naaman und dass sich der König das Gewand zerrissen hatte, da ließ er dem König sagen, warum hast du deine Gewänder eingerissen? Lass ihn doch zu mir kommen, er soll merken, dass es einen Propheten in Israel gibt. Da fuhr Naaman mit seinen Pferden und Wagen bei Elisha vor. Und was dann passiert, das schockiert Naaman. Da steht er also mit seinem ganzen Tross, mit seinen für die damaligen Verhältnisse Hightech-Wagen vor dem Haus von Elisha, um ihm sein großartiges Angebot zu machen. Viel Geld, kostbare Kleider und ein Schreiben von dem König von Syrien. Und Elisha, der kommt noch nicht mal zur Tür. Den kümmert der Zirkus dort vor seinem Haus nicht im geringsten. Er schickt einen Boten, einen Bediensteten zu ihm heraus. Das kann doch nicht sein. Und dann kommt der zweite Schock für Naaman. Und das ist das, was der Bote Elishas ihm sagt. Fahre an den Jordan, tauch dich 7-mal darin unter, dann wird dein Aussatz verschwinden und du wirst gesund sein. Also das ist zu viel für Naaman. Jetzt platzt ihm der Kragen, zornig geht er weg und zu seinen Leuten sagt er, siehe, ich hatte mir gesagt, er wird nach draußen zu mir herauskommen und hintreten und den Namen des Herrn, seines Gottes, anrufen. Und er wird seine Hand über der Stelle schwingen und so den Aussätzigen vom Aussatz befreien. Sind nicht Abana und Papa, die Flüsse von Damaskus, besser als alle Wasser von Israel? Kann ich mich nicht darin baden und rein werden? Und dann wandte sich Naaman um und ging im Zorn davon. Also Naaman hatte so eine Art magisches Ritual erwartet. Oder aber, wenn der Prophet schon nicht sein Geld nehmen wollte, dann sollte er doch wenigstens eine besondere, großartige Sache von ihm verlangen, die er vollbringen sollte. Sowas, wie wir aus Herr der Ringe kennen, den Ring nach Mordor bringen oder ein Ungeheuer, einen Drachen vielleicht besiegen. Aber sich im Jordan waschen? Das konnte doch jedes Kind tun, jeder Versager, jeder Trottel. Das war doch keine Aufgabe für ihn, den großen Naaman. Und dann in diesem trüben, lehmigen Wasser des Jordans, in dieser Brühe, da sollte er von rein werden? Nein, da konnte er sich doch viel besser in den klaren und reinen Flüssen seiner Heimat baden. Was passiert hier? Naaman musste lernen, dass Gott ein Gott der Gnade ist. Dass man seine Hilfe sich nicht verdienen kann, sie nicht kaufen kann, sondern nur als ein Geschenk empfangen kann. Und das war schwer für ihn. Und es ist schwer für uns heute. Solange wir wie Naaman denken, dass wir verantwortlich sind für unser Schicksal, unser Ergehen, unsere Gesundheit, unseren Erfolg, werden wir Gott nicht begegnen? Werden wir nicht seine Hilfe finden? Naaman musste erst einmal verstehen, dass all das, was er als Erfolg erreicht hatte in seinem Leben, als Ministerpräsident, als Heeresführer, als rechte Hand des Königs, dass das ein Geschenk Gottes war. Er hatte dafür hart gearbeitet, aber mit Fähigkeiten und mit Gelegenheiten, die Gott ihm geschenkt hatte. Er war schon sein ganzes Leben lang von der Gnade Gottes abhängig gewesen. Er hatte es nur noch nie verstanden. Naaman musste es erst verstehen, dass er schwach und hilflos war. Er konnte seine Heilung nur als ein unverdientes Geschenk empfangen. Und das war für ihn nicht einfach. Und das ist für uns nicht einfach. Wenn der Schatten des Todes auf dich fällt, dann kannst du nur auf Gottes Wort vertrauen. Auch wenn dir das viel zu einfach vorkommt. Bei Naaman war es dann so, dass seine Diener ihm gut zuredeten. Vers 13, da traten seine Diener herzu, redeten ihm zu und sagten, mein Vater, hätte der Prophet eine große Sache zu dir geredet, hättest du es nicht getan? Wie viel mehr, da er nur zu dir gesagt hat, bade und du wirst rein sein. Das ist wirklich pikant. Er, der große Naaman, musste erstens auf das Wort eines Sklavenmädchen hören. Zweitens kam der Diener des Propheten, nicht der Prophet selbst, zu ihm. Und drittens sprechen jetzt seine Diener zu ihm. Das war demütigend. Aber Naaman lässt sich darauf ein. Da stieg er hinab und tauchte im Jordan 7-mal unter, nach dem Wort des Mannes Gottes. Da wurde sein Fleisch wieder wie das Fleisch eines jungen Knaben und er wurde rein. Naaman musste erst verstehen, ich kann mir die Hilfe Gottes nicht verdienen. Ich habe da kein Anrecht drauf. Erst als er seine eigene Ohnmacht und Hilflosigkeit annimmt, da erlebt er, Gott hilft mir. Da begegnet er Gott und zum ersten Mal in seinem Leben versteht er, wer und wie Gott ist. Und so kann er dann, in Vers 15 lesen wir das, sagen, jetzt weiß ich, dass es auf der ganzen Welt keinen Gott gibt, außer in Israel. Was tust du, wenn der Schatten des Todes auf dein Leben fällt, ist dann alles aus und vorbei? Oder gibt es Hilfe? Jesus, so lesen wir das im Johannesevangelium, hat einmal gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mich annimmt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und sich auf mich verlässt, wird niemals sterben. In Ewigkeit nicht. Was hältst du davon, von diesen Worten? Wecken sie Hoffnung in dir? Geht es dir mit diesen Worten wie mit den Worten des Sklavenmädchens, die Naaman gehört hat? Da wird doch gesagt, Jesus ist stärker als der Tod. Und wenn du ihn annimmst, wenn du dich auf ihn verlässt, wenn du ihm vertraust, dann wirst du leben. Dann kann dir der Tod nichts mehr anhaben. Dann wirst du in Ewigkeit leben, durch Jesus, mit Jesus. Und das heißt auch, wenn du es mit Tod und Krankheit zu tun bekommst, gibt es Hilfe, gibt es Hoffnung. Und diese Hoffnung hat einen Namen, Jesus, der auferstanden ist, der heute lebt. Und dann hörst du das. Aber wie Naaman kannst du dir diese Hilfe nicht erkaufen. Es gibt nichts, womit du sie dir verdienen könntest. Sie ist ein kostbares Geschenk, für das ein anderer bezahlt hat. Jesus selbst hat den Preis dafür bezahlt, dass es diese Hoffnung vor dem Tod, angesichts des Todes gibt, indem er sein eigenes Leben eingesetzt und verloren hat. Er starb am Kreuz, um am Kreuz den Tod zu überwinden, der auf uns wartet, den wir verdient hätten. An unserer Stelle starb er dort, damit wir mit ihm in Ewigkeit leben können. Und wenn du das verstehst und annimmst, bedeutet das manchmal Heilung von der Krankheit. Aber immer bedeutet es, dass der Tod seine Macht verloren hat, weil das Leben, was du mit Jesus hast, stärker ist als der Tod. Und dieses Leben, was stärker ist als der Tod, das empfängst du nicht durch besondere Anstrengung, weil du es irgendwie verdient hättest, sondern indem du dir vor Gott eingestehst, dass du nicht besser bist als andere, dass du bedürftig bist, schwach bist, dass du in deinem Leben gescheitert bist und das Gute, was du tun wolltest, nicht auf die Reihe gekriegt hast. Und wenn du das tun kannst, dann wirst du wie Naaman erleben, es gibt auf der ganzen Welt keinen Gott, außer dem Gott, der durch Jesus zu uns kommt und uns hilft. Dann wirst du erleben, dass es wahr ist, was Jesus damals gesagt hat und was heute noch gilt. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mich annimmt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und sich auf mich verlässt, wird niemals sterben, in Ewigkeit nicht. Naaman musste 7-mal in der Brühe des Jordans untertauchen. Und was musst du tun? Was muss ich tun? Etwas, was dir vielleicht genauso komisch vorkommt, wie es dem Naaman vorkam, in den Jordan zu steigen. Du musst reden mit diesem Jesus, der gesagt hat, wenn du mit mir lebst, dann lebst du auch durch den Tod hindurch. Der Tod kann dir nichts anhaben. Und ich lade dich ein, mit mir zusammen zu beten. Und wenn es gut läuft, ist das für dich der Anfang eines Gesprächs mit Jesus, was weitergeht. Lieber Herr Jesus, danke für diese Geschichte von Naaman. Und danke, dass er es geschafft hat, in diesen Tümpel des Jordans, in dieses schmutzige Wasser hinabzusteigen. Und er hat dir vertraut, er hat dem Wort des Propheten vertraut. Und Jesus, wenn der Schatten des Todes auf uns fällt, wollen wir dir vertrauen. So wie Naaman dem Prophetenwort vertraut hat. Jesus, bitte hilf mir, dass ich dich sehe und dass ich das annehme, was du getan hast, als du am Kreuz für mich gestorben bist. Jesus, hilf mir, dass ich vertrauen kann, dass du dort am Kreuz meinen Tod überwunden hast. Meinen Tod, den ich verdient hätte. Jesus, bitte hilf mir, mit dir zu rechnen. Ich setze meine Hoffnung auf dich. Und ich möchte das glauben und ich glaube es, dass du stärker bist als der Tod, der mich bedroht. Amen.
Ja, wir wollen jetzt...